Dann haben wir einmal angehalten, weil das super spektakulär aussah, mitten in den Bergen, auf diesem Pass. Und dann ist unser Auto nicht mehr angesprungen. Und ich habe gedacht, ich spinne. Wir stehen da auf 2600 Metern und das Auto geht einfach nicht mehr an. Hat halt keinen Strom mehr gehabt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Mein Name ist Sebastian Canavis. Ich bin dein Host hier und jede Woche stelle ich dir spannende Persönlichkeiten, aber vor allem spannende Reisen vor. Und eine Sache, die mir über die letzten Wochen und Monate aufgefallen ist, ist, dass die meisten diesen Podcast gar nicht abonniert haben, sondern jede Woche irgendwie neu eintippen Off the Path Reisepodcast oder irgendwas anderes oder halt über die Suchmaschine hier aufmerksam werden und den Podcast nicht abonniert haben. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich ein bisschen von deiner Zeit haben könnte. Also eigentlich brauche ich nur 2 Sekunden bzw. 2 Klicks. Einfach auf der Plattform deiner Wahl, auf der du gerade zuhörst, kurz den Podcast abonnieren. Und wenn du dann noch ein bisschen mehr Zeit hast, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du uns Feedback gibst zu diesen Folgen. Dieses Feedback nehmen wir wirklich sehr, sehr ernst und möchten dadurch natürlich unsere Show immer wieder verbessern. Und mein Commitment an dich ist, dass wenn du das machst, ich natürlich halt auch was mache, ich und mein Team. Und wir werden unser Bestes geben, diesen Podcast zum besten Reisepodcast zu machen, damit du jede Woche wahnsinnig tolle Inspiration für deine Reisen hast und einfach besser und weiter reisen kannst. Vielen Dank für deine Zeit und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Ronja, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian, schön, dass ich hier sein darf.
Georgien und Armenien ist jetzt nicht, also habe ich selten hier im Podcast gehabt. Ich habe mal vor langer Zeit jemanden hier zu Gast gehabt, die ist durch den Kaukasus gewandert, beziehungsweise mit dem Pferd dort geritten. Ich glaube, du bist mein zweiter Gast, der das Land bereist hat. Du bist mit einem Allradfahrzeug oder ihr seid mit einem Allradfahrzeug ja. unterwegs gewesen, du und dein Mann. Erzähl mal, wie seid ihr auf diese exotische Destination noch gekommen? Also ich glaube, viele deutsche Touristen habt ihr da bestimmt nicht gefunden, oder?
Nee, tatsächlich sehr wenige. Also
eines der wenigen Länder.
Ja, genau. Also es begann eigentlich damit, dass ein Bekannter von meinem Mann vor einigen Jahren nach Georgien gezogen ist, nach Tiflis. Und wir ab dem Zeitpunkt eigentlich gesagt haben, ach, Georgien, das könnten wir ja auch mal machen und eben mit dem Ziel, ihn dann auch zu besuchen. Und dann hat es doch, das war 2017, dann hat es doch recht lange gedauert, bis wir das umgesetzt haben. Aber ja, genau, so kam ein bisschen die Idee. Ich war auch erstmal nicht so on fire für Georgien und Armenien. Aber mein Mann hat dann gesagt, ach, wir machen das jetzt. Und ja, seit ich dort war, bin ich ein riesengroßer Fan.
Ja, ich meine, man kennt relativ wenig über das Land, ne? Also
ja, also es ist ja auch ein relativ kleines Land, also sowohl Georgien als auch Armenien. Beides relativ klein, ungefähr nur so groß wie Bayern.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, was mich total vom Hocker gehauen hat, ist, dass es so unfassbar vielfältig ist. Also wir hatten zwischen 27 Grad, also Mitte, Ende Oktober, muss man dazu sagen, zwischen 27 Grad und im Meer baden und Schneesturm, alles dabei. Das ist, ja, Wahnsinn, was auf so einer kleinen Fläche da alles ist, ja.
Ich habe auch gelesen, dass landschaftliches wahnsinnig abwechslungsreich ist für diese kleine Fläche halt eben. Ne? Du hast halt Wüste, du hast halt mediterranes Klima, du hast Weinbaugebiete, du hast Hochgebirge. Ich glaube, das höchste Dorf Europas.
Ja, genau, da waren wir auch. Ja, also wir haben auch eben deswegen halt so einen Rundtrip gemacht und von diesen, ich glaube, es sind 4 Klimazonen, wirklich alles mitgenommen. Eben im Oktober, wo man dann an der Schwarzmeerküste eben noch wirklich warme Temperaturen hat, im Meer baden kann und im Gebirge schneit es halt schon. Ja, haben wir alles mitgenommen und ja, daher auch das Allradfahrzeug.
Das braucht man auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, ihr seid gelandet am Flughafen und da habt ihr so das allererste Schlagloch irgendwie von vielen übersehen. Ja. Aber so ein kleines kleine Intro in das, was passieren wird oder was kommt.
Ja, genau. Also wir sind nach Kutaisi geflogen, einfach weil das für uns logistisch am einfachsten war tatsächlich. Und sind nachts angekommen, weil unser Flug so viel Verspätung hatte. Haben direkt unser Auto eben abgeholt und sind zum Hotel gefahren, mitten in der Stadt, und dann war plötzlich einfach die Straße weg. Also es war, Schlagloch ist noch harmlos ausgedrückt. Es war ein riesen Loch. Wir haben das übersehen, sind mit diesem SUV da einmal drüber gerumpelt und ich dachte, das kann doch nicht sein. Wir sind mitten in der Stadt. Und ja, das war nur ein Vorbote dessen, was uns an Straßen noch so erwartet hat, tatsächlich. Also die Straßenverhältnisse waren spektakulär bisweilen, so kann man das vielleicht sagen. Also ja, und das ist aber auch, also glaube ich, ein Grund, warum es touristisch noch relativ wenig erschlossen ist, da in den Bergen die Straßen wirklich teilweise in so einem katastrophalen Zustand sind, dass so große Reisebusse oder so gar nicht die Möglichkeit haben, dort hochzukommen. Und dementsprechend bleiben die Massen aus. Man braucht, ja, es hat mich so ein bisschen an Lateinamerika erinnert, man braucht doch für relativ wenig Kilometer relativ lange. ja.
Ja, okay. Du hast jetzt aber schon Kutaisi genannt. Das ist zum Beispiel ein Name, ein Ort, den habe ich noch nie gehört. Also,
ich kannte das vorher auch nicht.
Tbilisi, das ist halt die Hauptstadt. Ja. Das habe ich schon mal gehört. Geografie kenne ich mich relativ gut aus. Aber Kutaisi ist die drittgrößte Stadt Georgiens.
Ja.
Liegt im Westen, ist tatsächlich mehrmals auch die Hauptstadt gewesen verschiedener georgischer Königreiche. ChatGPT hilft mir wahnsinnig viel bei diesem ganzen Podcast, wo ich mich nicht auskenne. Also ich muss mal ablesen. Aber es ist schon interessant. Wie seid ihr da hingekommen?
Wir sind geflogen von Memming aus.
Okay, Ryanair, nee, was heißt Wizz Air oder wer fliegt dahin?
Wizz Air fliegt dahin.
Okay.
Also es ist tatsächlich dann eben relativ günstig. Also mittlerweile gibt es auch Direktflüge von Stuttgart nach Tbilisi. Genau, wir haben da einfach einen ganz guten und günstigen Flug gefunden und haben dann gesagt, da machen wir das. Kutaisi war aber für uns auch, also ich kannte das vorher auch nicht und war für uns auch nur eine Durchgangsstation. Wir sind dann, als wir dort nachts ankamen, sind direkt am nächsten Tag weiter nach Batumi an die Schwarzmeerküste. Und Batumi ist wirklich ganz anders als der Rest von Georgien. Das ist, ich war noch nie in Dubai, aber ein bisschen so stelle ich es mir vor, nur dass Batumi halt deutlich kleiner ist. Mit Hochhäusern, Meer, es ist eine total moderne Stadt. Ja, und eben subtropisches Klima. Ich konnte noch ins Meer, 27 Grad. Wir waren im Botanischen Garten. Es hat mich stellenweise an Hawaii erinnert. So von, es war einfach so grün und ja, es, also hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Und ja, wir haben so ein bisschen die ersten Vorboten, sag ich mal, von dem, was uns erwartet, so bekommen, so vor allen Dingen Straßenhunde und auch was für Tiere so generell man auf der Straße trifft als Autofahrer. Nicht nur eben die vielen Straßenhunde, sondern auch Schweine, Pferde, Kühe, Ziegen, Schafe, Hühner, alles. Genau, wir haben auch tolle Bilder gemacht, wie zum Beispiel von so einem Schild, wo Batumi schon angeschrieben ist, dann so eine Pferdeherde steht mitten auf der Straße. Genau, aber dann sind wir eben erstmal nach Batumi und waren dort, haben nochmal das gute Wetter genossen und von dort aus sind wir weiter nach Niedersanetien, also ins Gebirge. Waren dann dort in Mestia, das ist eine alte Stadt, die liegt auch schon relativ hoch und genau, hat uns wahnsinnig gut gefallen. Ich war dann leider krank, habe irgendwie was Schlechtes gegessen, weil wir eigentlich total viel wandern wollten. Da hat Mestia ist ganz bekannt für seine alten Wehrtürme. Das ist ganz charakteristisch, wenn man so Bilder im Internet anguckt, sieht man überall so Türme, die eben da stehen. Und die
aus dem Mittelalter, ne? Aha, also richtig, richtig alt.
Die sind richtig alt. Die sehen auch teilweise sehr einsturzgefährdet aus. Man kann auch nicht auf alle hoch. Wir waren in einem oben. Also in Deutschland dürfte man die definitiv nicht betreten. Und man klettert dann auf so Leitern da hoch. Und Mestia generell wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, auf jeden Fall. Wie gesagt, alle möglichen Tiere auf den Straßen, dann hängt da ständig so ein Geruch nach Holzfeuer in den Straßen. Das ist, ja, also man fühlt sich zurückversetzt in eine andere Zeit. Wie gesagt, mir ging es nicht so super gut. Mein Mann musste dann ohne mich wandern gehen. Der ist zu so einem See auf, ich glaube, ja, knapp 2400 Meter oder so gewandert. Alleine, da ging es dann los, dass es halt relativ kalt war. Genau, und dort waren wir 2 Tage, dann ging es mir langsam auch ein bisschen besser.
Aber und, wie du sagst, dir ging es nicht so gut wegen Essen.
Ja,
was gibt's da so? Was habt ihr da so gegessen?
Wir haben, also ich habe den Klassiker Georgiens schlechthin gegessen, Chachapuri heißt das. Das ist im Prinzip eine Art Gebäck oder Brot mit sehr viel Käse und dann noch so einem Ei drauf. Und das ist der Klassiker. In Georgien schmeckt auch richtig gut, liegt auch relativ schwer im Magen. Und ich habe, als wir abends essen waren, am ersten Abend in Mestia noch gedacht, irgendwie in Batumi hatte ich das auch schon gegessen, gedacht, schmeckt anders, nicht ganz so gut wie davor. Und ja, dann hat es mich abends oder nachts halt dann richtig umgehauen. Und mein Mann hatte das zum Glück nicht probiert, dem ging es blendend. Aber ich lag dann halt mehr oder weniger 1,5 oder 2 Tage flach.
Ja, genau. Das ist immer doof, wenn sowas auf Reisen passiert und dann so fremde Umgebung und dann irgendwie nicht weiß, wohin mit sich selbst und dann irgendwie so ein Zimmer irgendwie eingesperrt ist.
Ja, die Georgier sind zum Glück echt super freundlich. Die im Hotel hat das dann auch mitgekriegt, weil ich da wie so ein Häufchen Elend beim Frühstück saß. Aber als es mir dann besser ging, sind wir dann wie geplant auch weiter nach Ushguli. Das ist eben das höchstgelegene Dorf Europas auf knapp 2200 Meter. Und allein die Fahrt dahin war durchaus spektakulär. Also man ohne Allrad, zumindest im Oktober, keine Chance. Es war schon echt, also die Straßen waren schon, ja, also der Weg ist das Ziel, sag ich mal so. Man muss, obwohl es eigentlich nicht so weit ist, schon auch ein bisschen Zeit einplanen. Und ja, aber allein die Landschaft auf dem Weg von Mestia nach Ushguli war halt der Wahnsinn. Und als wir dort dann ankamen, war es auch schon relativ kalt, aber eher noch so Regen oder Schneeregen. Und wir hatten dann schon vorab mit dem Herrn, bei dem wir uns so eine kleine, der hat wie selber gebaut, so kleine Holzhütten, also wie so Cabins. Mhm. Und der hat eben auch 3 Pferde. Und wir haben schon vorher gesagt, wir würden voll gerne reiten. Man muss dazu sagen, mein Mann ist noch nie richtig geritten davor. Deswegen fand ich das sehr mutig, dass er da einfach so dabei war, weil klar war, das geht mindestens 3 Stunden. war sehr cool. Wir sind angekommen, direkt auf die Pferde. Und sind dann, dort hat so ein Gletscher, sind dann Richtung Gletscher geritten. Und es hat richtig angefangen zu schneien dann. Wir haben unterwegs Wildpferde getroffen. Das hatte ich auch so noch nie. Ich bin großer Pferdefan, muss man dazu sagen. Das war ganz speziell. Also das... Die anderen 2 Pferde haben nicht so reagiert auf die Wildpferde, aber das Pferd, was ich hatte, da hat man dann schon unter allem richtig gemerkt, wie das, die Anspannung und wie es halt auch interagiert hat mit diesen Wildpferden. Das war schon wirklich speziell. Also kann ich jedem nur empfehlen. Genau, und dann sind wir
aber
da.
Aber krass finde ich an der Geschichte jetzt eigentlich, wenn ich da mal kurz unterbrechen darf.
Klar.
Du hast ja erzählt, also 2 Tage vorher warst du am Schwarzen Meer, ne?
Ja.
Also in Batumi.
Ja.
Und das Schwarze Meer ist ja kein Bergsee, ein Riesenbergsee, sondern es ist ja ein Meer. Das ist ja halt verbunden mit dem Mittelmeer und dann halt irgendwann mit dem, also auf 0 Metern.
Ja.
Und dann bist du in weniger als, weiß nicht, 48 Stunden auf 2200 Meter hoch. Das ist schon auch ordentlich.
Ja. Ja, das ist, also man muss dazu sagen, dass auch von Batumi nach Mestia, das war schon ein gutes Stück zu fahren. Das, kilometermäßig ist das alles gar nicht so weit dort, aber man braucht unfassbar lange.
Okay.
Genau, aber ja, das war dieser Mix, der uns auch so fasziniert hat an Georgien.
Also das finde ich halt, das hört sich halt schon sehr abwechslungsreich halt eben halt an, weil du hast gesagt, du bist da in dieser Stadt am Schwarzmeer.
Ja.
Das ist übrigens auch bekannt als Las Vegas des Schwarzen Meers, irgendwie so sagt man zu Batumi.
Ja.
Und dann bist du halt da oben im Hochgebirge. Gletscher, das ist halt eben auch nochmal ein anderes Stichwort. Also das ist schon bergig, Wildtiere, Wildpferde. Das hört sich schon sehr cool an.
Ja, also das, also Niederswanetien, so die gesamte Region ist.
Wie muss ich mir das landschaftlich vorstellen?
Also auf dem Weg von Mestia nach Ushkuli war in Kanada nur an der Ostküste, aber ich stelle es mir ein bisschen teilweise so in Kanada in den Rockies vor. Wahnsinnsbergpanorama, dann auch hat das so begonnen mit diesem goldenen Herbst, also dass die Blätter sich in allen Farben gefärbt haben und halt im Hintergrund hat man dann halt die Berge mit dem Schnee. Also unfassbar schön. Viele auch so Gebirgsflüsse. Ich stelle es mir tatsächlich in Kanada in den Rockies auch ein bisschen vor. Unfassbar schön. Und ja, wenig Touristen unterwegs. Man trifft halt eher Einheimische. Genau. Und ja, in den Bergen dann war es schon eben dann verschneit, je höher man kam. Und,
ja. Und wie war das in diesem Holzverschlag, in dem wir da überall, also so hört sich an, ich weiß nicht,
ja,
hört sich sehr einfach
also
an.
Es war schon,
hört sich sehr kalt an.
Ja, also das Problem war eher, dass wir am Anfang kein fließendes Wasser hatten. Und wir sind halt, als wir ankamen, sind wir direkt aufs Pferd und sind eben da 3 Stunden geritten. Und mir ging es ja davor nicht so richtig gut. Das heißt, diese 3 Stunden waren für mich schon auch wahnsinnig anstrengend. Und dann kamen wir erstmal zurück. Und ich habe tatsächlich fast geweint, weil mir so kalt war. Und wir kamen ins Dorf zurück. Und dann haben wir so eine Gruppe Locals getroffen. Die haben da irgendwie an so einer Straße gebaut und haben gesehen, dass ich halt irgendwie so halb am Weinen bin. Und haben dann schon verstanden, okay, hier ist kalt und dann packen die so einen 5-Liter-Kanister mit Schnaps aus und meinen, ich soll davon trinken, dann wird mir bestimmt warm werden. Und dann habe ich richtig geweint, weil ich dachte, ich will keinen Schnaps, ich will einfach nur irgendwo rein, wo es warm ist.
Und wie viel Grad habt ihr da gehabt?
Oh.
Weißt du das? Oder war einfach nur, also ich meine, kalt ist halt kalt,
ja,
ne? Wenn es halt, wenn's halt so richtig
oder so. Es war gar nicht
geht.
So kalt, das Problem war, dass es so nasser
ja,
Schnee war.
Feuchte, für die Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit.
Ja, auf jeden Fall wollte ich keinen Schnaps und also selbstgebrannt sowieso nicht. Und dann hat mich so eine georgische Frau, ich weiß gar nicht, wie die da dazugehört hat, auf jeden Fall so eine ältere georgische Frau, die kein Wort Englisch gesprochen hat, vom Pferd, also ich bin abgestiegen, die hat mich genommen und in ihre Küche genommen und an den Ofen gesetzt und meine Füße gerieben und was weiß ich nicht. Ich konnte mit dieser Frau überhaupt nicht kommunizieren, aber die hat das gut gemacht. Genau, und eben, ja, ist alles sehr einfach gewesen und ich war dann sehr froh, dass wir erstmal auch bei denen, also da in dieser Küche da saßen und was zu warmes zu trinken bekommen haben. Weil in unserer Cabin war es ja nicht so super warm und wir hatten auch am Anfang tatsächlich kein fließendes Wasser, so dass wir dann erstmal, da gab es zwar ein kleines Bad, aber wir mussten dann zu unserer Gastfamilie immer ins Haus, zum Beispiel zum Duschen und so. Genau, aber das war für die irgendwie überhaupt kein Problem. Also wir sind dann halt in deren Badezimmer, konnten dann dort duschen. Und abends haben sie dann auch gefragt, ob wir was zu Abend essen wollen. Wir so, ja, sehr gerne, weil dort hat's auch nicht so viele Restaurants. Es ist halt keine Stadt. Das ist nicht so, dass man dort rumläuft und denkt, ach, gehe ich jetzt asiatisch essen oder italienisch, sondern es gibt, was es gibt. Die haben auch nicht gefragt, was wir essen wollen, sondern wir haben gesagt, ja. Und dann saßen wir da in deren Wohnzimmer und sie haben einfach lauter verschiedene Sachen gebracht. Ja. War sehr, sehr cool.
Aber hört sich super gastfreundlich an, ne?
Ja, also. Wahnsinn. Also, und man muss dazu sagen, wir haben auch für diese Übernachtung in dieser Cabin, ich fand es eigentlich ganz gemütlich und ich finde auch jetzt einen Tag ohne fließendes Wasser, beziehungsweise am nächsten Morgen ging es dann wieder, jetzt auch nicht so super schlimm. Wir haben auch irgendwie 25 Euro die Nacht gezahlt. Also da kann man dann auch nicht sagen. Ja.
War vielleicht einfach nur die Leitung gefroren.
Kann sein, ja.
ihr seid dann weiter, noch weiter höher, ne? Ihr seid, also ich glaube, euer höchster Punkt, den ihr gefahren seid, ist so ein Pass gewesen auf 2600.
Genau, am nächsten Tag, wir hatten nur eine Nacht in Ushguli und sind dann am nächsten Tag weitergefahren Richtung Borjomi und der direkteste Weg oder den Weg, den man auch auf Google Maps vorgeschlagen kriegt, geht über den Sagari-Pass und der ist halt auf ungefähr 2600 Meter. Da war dann auch geschlossene Schneedecke und ja, ich war froh, dass ich nicht fahren musste, sondern nur daneben saß. Es war echt heftig und das Problem war, also eben geschlossene Schneedecke, kein Verkehr, Touristen sowieso nicht. Wir haben vielleicht 2 Autos gesehen innerhalb von 2 Stunden. Und dann haben wir einmal angehalten, weil das also natürlich trotzdem irgendwie super spektakulär aussah, mitten in den Bergen, auf diesem Pass. Und dann ist unser Auto nicht mehr angesprungen. Und ich habe gedacht, ich spinne. Wir stehen da auf 2600 Meter und das Auto geht einfach nicht mehr an. Hat halt keinen Strom mehr gehabt. Also die Zündung ging einfach nicht mehr an. Und mein Mann hat zum Glück ziemlich Ahnung von Autos, hat immer so im Motorhaube aufgemacht, mal so ein bisschen rum. Dann hatten wir wieder plötzlich Saft. Also er hat da rumgefummelt, ich musste das Auto, die Zündung starten. Und dann war es wieder an. Ich dachte, okay, gut, aber das war davor schon einmal passiert. Und uns war dann klar, okay, also erstens Auto ab jetzt nicht mehr ausmachen, wenn wir irgendwo anhalten. Und zweitens, wir müssen das irgendwie angehen. Und da haben wir dann auch echt nochmal gemerkt, wie super nett die Menschen dort sind. Als wir im Tal waren, haben wir in so einer Tankstelle gehalten und die gefragt, also eigentlich wollten wir nur wissen, wo dort eine Werkstatt ist, dass wir das irgendwie angehen können. Und dann kam, also die Leute dort sprechen nicht alle Englisch, muss man dazu sagen. Deswegen ja, war uns schon klar, dass das vielleicht ein bisschen schwierig werden könnte. Und dann kam ein Typ dazu, der konnte warum auch immer Spanisch und ich kann Spanisch und dann konnte ich ihm erklären, was das Problem ist. Er macht seinen Kofferraum auf, hat da alle möglichen Werkzeuge drin, hat dann so ein Teil, das war einfach nur so ein kleines Metallteil, was die Verbindung halt wieder hergestellt hat bei uns, ausgepackt, hat unser Auto innerhalb von 2 Minuten repariert, wollte kein Geld dafür. Wir wollten dann natürlich was geben, weil ab dem Zeitpunkt war das Problem tatsächlich behoben. Also einfach super hilfsbereit. Wie gesagt, er wollte auch kein Geld dafür. Wir haben fast noch einen kleinen Hund adoptiert in dem Zuge, weil da so ein Straßenhund, so ein Welpe rumlief. Und ja, der Tankstellenbesitzer meinte, wir könnten den jederzeit mitnehmen, sehr gerne. Und ja, war leider nicht so die realistische Option, aber die Leute sind unfassbar nett, ja.
Ja, so hört sich das an. Das ist schon krass. Und das ist halt eben auch so dieses, wahrscheinlich habt ihr wahnsinniges Problem gehabt, das anzunehmen, das Geschenk.
Ja, also in Deutschland, glaube ich, ist es schwer vorstellbar, dass jemand, also A, dass jemand die Werkzeuge dabei hat und dann irgendwie ein passendes Teil und B, dass die Person das einfach kostenlos macht.
Ja.
Ja.
Aber so ist das. Andere Länder, andere Sitten. Und ich finde, ja, dass wir können uns da nur eine riesengroße Scheibe von abschneiden. Also
auf jeden Fall, ja.
Mehr geben, als immer nur nehmen. Das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um mal nach dem Mietwagen zu fragen,
ja,
wo man ihn mietet und was für ein Fahrzeug ihr eigentlich gehabt habt.
Wir hatten einen Subaru Forester, also Allrad, genau, jetzt nichts super Spezielles, der war schon...
Ist das ein richtiges Allrad oder ist das ein All-Wheel, also ist nicht zuschaltbar, ist, ne? Ist einfach nur ein All-Wheel-Drive, ne?
Gute Frage. Das weiß ich nicht, da ich nicht gefahren bin, aber...
ich glaube, ich weiß, ja, ist auch nicht wichtig, aber ich glaube, genau, es ist einfach nur ein All-Wheel-Drive, also ja, alle vier Räder drehen, ja, sich, aber es ist kein richtiges zuschaltbares Allrad.
Aber war auf jeden Fall genau schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber dann, nachdem wir das, oder dieser Herr das repariert hatte, dann doch sehr zuverlässig und
ja
also... Vier Räder, die sich drehen, sehr, sehr wichtig.
Und dann oben. Einfach bei Europcar, Avis.
Nee, wir haben über Starcar, also
okay, ja, kennt
das
man auch,
gemietet. Da wir ja im Vorfeld schon wussten, dass wir über die Grenze nach Armenien wollen. Und wir dachten, oder man ist da halt in Europa so ein bisschen verwöhnt, dass das halt irgendwie einfach relativ easy geht. Das ist dort nicht der Fall. Also das würde ich auch jedem, der sich überlegt, eben Georgien und wenn man dann schon mal da ist, dann eben noch einen Abstecher nach Armenien zu machen mit dem Mietauto. Man muss sich da wirklich vorher drum kümmern, weil wir dann so ein Schreiben mitführen mussten, was tatsächlich notariell beglaubigt werden musste und was auch uns ja so um die 100 Euro extra gekostet hat. Einfach allein der Fakt, dass wir das mit über die Grenze nehmen dürfen, das ist.
Darum musstet ihr euch drum kümmern oder hat sich die Autovermietung da drum gekümmert?
Die Autovermietung hat sich drum gekümmert, aber wir mussten uns im Vorfeld halt drum kümmern, dass wir eben eine Autovermietung haben und das Auto, wo das geht. Das ging nämlich nicht bei allen Auto. Also wir hätten wahrscheinlich irgendwo anders noch einen Ticken günstiger einen Mietwagen bekommen können oder so. Aber es war tatsächlich bei vielen nicht so easy, das rauszufinden, ob und wie das dann klappt, mit Fahrzeug über die Grenze nehmen. Weil das wohl doch nicht viele machen. Ja, oder zumindest nicht viele Touristen. Ja.
Okay. Genau. Also Star, ich glaube, die haben so ein gelbes Logo, ne? Also so
mit Und ja, Starcar. Die waren auch per WhatsApp immer erreichbar. Eben weil wir denen auch dann mal geschrieben haben, dass unser Auto nicht mehr angeht. Aber ja,
sonst okay, eigentlich und, ganz gute Erfahrung. Ihr seid dann von diesem Pass wieder runter, seid ihr nach...
Bojumi.
Ja, ist bekannt für Wasser, ne? Irgendwie kommt da irgendwie bekanntes Wasser her.
Ja, genau. Da gibt es überall dieses Bojumi-Wasser, schmeckt... wir haben dort auch natürlich dann aus dieser Quelle in der Stadt getrunken. Schmeckt wie halt so Heilwasser hier in Deutschland, auch so Thermalwasser. Also direkt aus der Quelle, ehrlich gesagt, nicht besonders gut.
Sehr mineralhaltig wahrscheinlich.
Ja, genau. Und war für uns, das hat so ein bisschen so alten russischen Charme, diese Stadt. Das ist halt so eine alte Kurstadt. Genau, wir waren aber auch tatsächlich nicht so lange dort, einfach nur eine Nacht und sind dann am nächsten Tag aufgebrochen Richtung Armenien.
Du hast gerade dieses Altrussische gesagt, also so, so Sowjet, so Bunkermäßig und alles ist grau, oder?
Nee, es hatte so, ist schwierig zu beschreiben. Es hatte, also zum einen hatte man das Gefühl, dass ein paar russische Touristen tatsächlich da sind. Und dann, nee, nicht dieses monumentalistische Sowjet, sondern eher so ja, schicker. Also,
okay.
Das ist schwierig in Worte zu fassen. Das war eigentlich ganz nett und überall konnte man so Pelzmützen kaufen und ja, also ja, genau. Aber wie gesagt, wir waren nicht so lange
worauf
da.
Worauf das russische Klientel halt so steht. Also die sind wahrscheinlich halt eher auf deren Tourismus halt ja, ausgerichtet.
Genau. Aber wir sind dann eben auch relativ schnell weiter Richtung Armenien, haben auf dem Weg nach Armenien noch zwei absolute Highlights mitgenommen. Nämlich Atschazice. Das ist zum einen so ein Festungsmuseum. Und auf demselben Gelände ist noch eine wunderschöne Moschee. Also es ist einfach ein Gelände mit Schlossgarten, Burg, Moschee. Es ist unfassbar schön. Ich weiß nicht, ob du nebenher gerade ein paar Bilder anguckst.
Nee, tatsächlich jetzt gerade ausnahmsweise mal nicht. Aber ich mach das jetzt mal. Ja. Okay, krass. Okay.
Ja, es ist unfassbar schön.
Wow.
Ja. Genau, wir kamen da auch an und waren halt irgendwie morgens um 10 oder so schon dort. Da hat es gerade aufgemacht und wir hatten das fast für uns allein. Da waren vielleicht noch drei andere. Ja, Wahnsinn.
Das erinnert so ein bisschen an die Alhambra oder so.
Ja, genau. Es hat mich stellenweise total an die Alhambra erinnert. Nur, wie gesagt, dass wir den ganzen Komplex mehr oder weniger für uns alleine hatten und das ungefähr so, ja, wenige Euro Eintritt gekostet hat. Also ich war also total begeistert. Das ist unfassbar schön.
Krass, weißt du, ich muss mal da ein bisschen mehr recherchieren. Also weißt du, woher das stammt und so weiter? Ich muss mal ein bisschen mehr recherchieren. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Thema für den Off-the-Path-Daily.
Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil das da ist ja nicht nur diese Moschee, sondern dann ist eben auch diese Festung. Und gleichzeitig ist da so ein wunderschön angelegter Garten, so ein Gartenlabyrinth. Ja, unfassbar schön. Und noch schöner, wenn man sowas für sich alleine hat. Wir haben es auch dann oft davon gehabt, eben weil es uns auch so ein bisschen an die Alhambra erinnert hat, dass wenn das in Zentraleuropa wäre, das halt mit Sicherheit mal das Zehnfache an Eintritt kosten würde und halt total überlaufen wäre. Und ja, da kann man das einfach noch so genießen.
Cool. Also ja. Auf jeden Fall für alle, die zuhören, gerne in den Off the Path Daily demnächst reinhören, weil da werde ich eine ausführliche Folge zu machen und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und recherchieren. Das sieht richtig cool aus.
Ja, das ist echt ein mega Highlight. Also das sollte man unbedingt, wenn man dort in der Nähe ist, auf jeden Fall angucken. Und ja. Aber das nächste Highlight kommt direkt danach.
Kannst ja, das du auch, sehe ich hier nämlich auch
im Off-the-Path-Daily machen.
Höhlenkloster sehe ich hier gerade.
Ja, genau, Varzia. Das ist eine alte Höhlenstadt. Das ist auch definitiv Kategorie, man muss es gesehen haben, sonst kann man sich es nicht so richtig vorstellen. Das ist eine alte Stadt, eben mit einem Kloster, die komplett in den Fels gehauen ist. Und die ist sogar teilweise noch bewohnt.
Okay, krass. Also ja. Die Mönche leben da, ne?
Ja, genau. Und eben in Teilen muss man sich dann auch als Frau verschleiern. Da waren wir dann wieder in einem Gebiet, wo es wieder nach den Bergen dann wieder wärmer war, also deutlich wärmer. Das heißt also so T-Shirt, kurze Hosewetter im Prinzip. Aber je weiter man eben reinkommt in diese Höhlenstadt, und in den Klosterbereich, dann muss man sich als Frau eben halt Kopftuch und man kriegt dort immer überall Tücher, also man muss nicht selber das mitbringen, sondern da liegen dann Tücher bereit, dass man sich halt als Frau das Haupthaar bedecken kann und gegebenenfalls auch noch die Schultern oder Beine. Und ja, teilweise muss man sich da echt durch die Gänge zwängen. Also es ist auch teilweise sehr eng, aber total beeindruckend, genau.
Ja, ich sehe gerade, also Wohnräume, Kirchen, Tunnel, Lagerräume auf verschiedenen Ebenen, heute noch bewohnt von Mönchen. Und ich sehe hier auch noch ein paar Bilder. Das ist schon auch extrem cool, was man hier
Also habe ich so noch nie gesehen. Ich kenne nichts, was ich mit dem vergleichen könnte.
Ist halt schon irre, ne, was der Mensch alles über diese vielen Tausenden von Jahren halt geschaffen hat. Gibt ja viele solche Höhlenstädte.
Ja.
In Kappadokien zum Beispiel oder letztens wieder über irgendein anderes Kloster oder eine Tempelanlage in, ich glaube, Indien, die sie halt komplett aus dem Felsen halt rausgeklopft haben. Also schon gigantisch. Ja.
Also es hat uns auch extrem gut gefallen. Und wie gesagt, auch da, das ist ein absolutes Highlight. Muss man auf jeden Fall machen, wenn man dort ist und nicht überlaufen.
Wie weit sind die auseinander?
Atschal, Sitche und Vatia.
Ja.
Gerade, ich glaube, mehr als 2 Stunden oder so sind wir nicht gefahren.
Ah, okay.
Also, ja, wie gesagt, das war alles auf dem Weg von Bodrumi nach Armenien. Also wir sind morgens in Bodrumi losgefahren und haben das dann an einem Tag gemacht und sind dann weiter an die Grenze nach Armenien. Genau. Ja, und da war es dann wieder ganz anders. Da war dann wieder so Steppe irgendwie.
Bevor wir über Armenien vielleicht mal sprechen, lass uns mal ganz kurz über den Grenzübertritt sprechen, der doch ein bisschen länger gedauert hat, oder? Also da muss man doch auch das eine, du hast jetzt gerade diesen Brief angesprochen gehabt, den ihr notariell beglaubigen musstet.
Ja, und zuerst wurden wir auch getrennt, also das geht nicht dort, wie man das kennt, von anderen Grenzen, sozusagen ein Auto, ein Grenzübertritt. Nein, ich, da ich nicht gefahren bin, musste aussteigen und als Fußgänger über die Grenze, während mein Mann mit dem Auto rüber ist. Das war schon mal verrückt und die Touristenmassen sind halt nicht angekommen, was meistens sehr angenehm ist in solchen Fällen wie bei dem Border Crossing, aber dann halt zur Folge hat, dass die ganzen Formulare und so nicht auf Englisch haben, sondern die haben die auf Georgisch, auf Armenisch und auf Russisch. Und wir hatten eine SIM-Karte mit Internet und die war im Handy von meinem Mann und ich war ja alleine. Genau.
Also ist auch noch alles ein anderes Alphabet, ne? Also das ist ja
keine Chance. Man hat keine Chance.
Russisch ist halt Kyrillisch und Georgisch hat auch nochmal ein eigenes Alphabet, was nochmal anders geschrieben wird.
Genau.
Und genau, ja.
Keine Chance. Also ich war massivst auf die Hilfe von anderen Leuten angewiesen, weil ich eben alleine ohne internetfähiges Handy. Genau, das heißt, es hat bei mir eine Weile gedauert, aber bei meinem Mann ja sowieso auch. Denn man kann irgendwie nicht vorher die Versicherung von dem Auto, also das Auto, wenn man das in Georgien mietet, ist die Versicherung in Georgien dabei, aber die Versicherung für das Auto in Armenien muss man an der Grenze kaufen. Und das müssen alle machen. Das heißt, da waren dann auch noch irgendwelche georgischen Lastwagenfahrer und und das hat dann alles ein bisschen länger gedauert und wie gesagt, wir waren alle auf die Mithilfe der anderen Leute angewiesen. Zum Glück findet man dann doch irgendwie immer jemanden, der zumindest ein paar Brocken Englisch kann, weil sonst hat man keine Chance. Wie gesagt, auf Russisch haben sie die Formulare noch, aber auf Englisch oder so nicht. Und ja, genau, aber so 1,5 Stunden oder so hat es dann gedauert und ich bin dann da eben alleine zu Fuß über die Grenze gelaufen und irgendwann kam dann mein Mann auch mit dem Auto und dann. Aber ich fand es verrückt, weil ich kannte das vorher nicht, dass man halt wirklich getrennt wird, obwohl man in einem Auto reist. Also
Nee, ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also
ja, und also das ist auch auf jeden Fall was, das war mir vorher nicht so bewusst, dass man in Europa in Sachen Grenzübergängen halt einfach total verwöhnt. Das würde ich nicht spontan machen. Also da muss man sich eben vorher drum kümmern, dass man das Auto mitnehmen kann. Auch so Sachen wie, dass man halt getrennt wird, sollte man vielleicht vorher mal gehört haben.
Ja.
Ja.
Und also da habt ihr eure Versicherung abgeschlossen und dann konntet ihr endlich eurer Wege gehen.
Ja.
Und du hast gerade gesagt, also andere Landschaft. Also jetzt ist nicht mehr so gebirgig Steppe. Und so weiter, also jetzt ist es so Steppe.
Ja, so stelle ich es mir in der Mongolei vor irgendwie. Es war super schön. Es war halt auch dann Sonnenuntergang, schönes Licht. Der Mond ging so auf. Es war echt schön, ja. Wir sind dann weitergefahren über die Grenze bis nach Gyumri. Das gilt so als das spirituelle Zentrum Armeniens. Auch eben größere Stadt. Genau, und dort haben wir dann eine Nacht verbracht. Und im Vergleich zu...
Warum seid ihr nach Armenien rübergefahren? Einfach weil es in der Nähe war? Oder
Interesse.
Hattet ihr irgendwie ein Ziel? Ah, okay.
Nee, es hat uns einfach interessiert, weil man, also in Deutschland vielleicht auch verhältnismäßig wenig von Armenien mitbekommt. Und ja, nee, wir dachten einfach, wir schauen uns das jetzt mal an.
Ja, okay. Ja,
und waren dann in Gyumri, dann die Straßen wurden besser, die Touristen wurden noch weniger.
Mhm.
Genau, dann waren wir in Gyumri.
Jetzt sind auch die Russen weggefallen oder welche Touristen sind weniger geworden?
Da wurden wir die ganze Zeit auf Russisch angesprochen, weil Armenien doch im Verhältnis zu Georgien, also ich meine, das ändert sich ja jetzt gerade auch, aber deutlich pro-russischer eingestellt ist. Also wir wurden oft auf Russisch angequatscht, weil das, glaube ich, so die naheliegendste Vermutung der meisten Leute war, dass wir halt russische Touristen sind. Ja, genau. Also von Gyumri dann weiter nach Jerewan, das ist die Hauptstadt von Armenien. Ja, das ist ganz anders als europäische Hauptstädte, was man so kennt. Also sehr monumentalistisch. Die Stadt kam einem riesig vor. Ja, das ist, und mein persönliches Highlight war eh, dass wir haben gedacht, wir gönnen uns jetzt mal eine Nacht Luxus, haben dort im 5-Sterne-Hotel eingecheckt, weil das irgendwie auch nur 140 Euro die Nacht gekostet hat. Und wir davor teilweise nur 25 gezahlt haben und sind da halt in unserem mega dreckigen Subaru Forester dann davor gefahren, wurden dann ein bisschen lustig angeguckt, aber ja.
Weil das ist das beste Gefühl, oder?
Ja. Das war auf jeden Fall amüsant. Genau. Und Jerewan, ich sag so, also meine absolute Lieblingsstadt ist und wird das nicht. Aber ich fand es interessant, ja, das einfach mal zu sehen.
Was ist das jetzt das Besondere gewesen, was dich da so fasziniert hat oder was du halt interessant fandest? Also
die Architektur ist komplett anders.
Muss ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt ein paar Bilder hier gesehen. Also das sieht halt schon irgendwie sehr
groß.
Experimentell. So.
Ja, es ist sehr, es ist nicht unbedingt so.
Ich weiß nicht, was sind das für Treppen, die ich hier, das sind
ja,
so
da ist so ein Riesenplatz, wo man eben so Treppen auf so verschiedene Ebenen hochgehen kann. Das ist sehr, sehr groß. Es ist sehr, ja, monumentalistisch, beschreibt das glaube ich am besten. Ja, es ist alles sehr groß, sehr, sehr, sehr viel Beton.
Okay, ja, ich sehe auch noch irgendwelche begrünten Flächen, wahrscheinlich irgendwie davor.
Ja,
aber es sieht alles, erinnert mich so ein bisschen an den Palast von Bukarest, so ein bisschen so, so ein paar Bilder, die ich hier so sehe. Aber das ist auch so ein bisschen dieses sowjetische,
ja,
oder?
Ja, genau. Also da hat man den sowjetischen Einfluss auf jeden Fall sehr, sehr deutlich gemerkt, ja.
Ja.
Genau.
Ja. Aber da wart ihr nur eine Nacht.
Ja, genau. Wir hatten in Armenien nicht so viel Zeit. Aber ich denke so für den ersten Eindruck, ja.
Und wie ist das Essen dort?
Ich fand's, teilweise ähnlich. Und dann hatte ich das Gefühl, dass es dort noch mehr so, auch so, zum Beispiel usbekische Spezialitäten und sowas gibt, also dass man schon noch mal mehr andere Einflüsse hat.
Mhm. Weil man ist ja auch viel weiter Richtung Osten, ne?
Genau.
Ich glaube, Armenien ist ja, grenzt ja auch an Aserbaidschan.
Ja.
Und an den Iran, ne, im Süden. Ja. Und wie sind die Menschen dort?
Sehr nett, sehr religiös kam es mir vor. Wir sind auch, nachdem wir in Jerewan waren, noch weiter in den Sevansee gefahren. Dort ist so eine ganz berühmte Kirche. Oder war, glaube ich, früher auch ein Kloster. Und dort war dann auch noch, also ja, die Leute pilgern da halt wirklich hin. Und da sind sie wirklich sehr strikt, was Kopfbedeckung angeht, alles abdecken. Also ja, die Leute kamen mir tatsächlich sehr, sehr religiös vor.
Mhm.
Genau. Aber sehr nett und aber definitiv auch, man hat gemerkt, dass nicht so viele Touristen da, dass das halt nicht ja Daily Business ist, dass da jetzt lauter Touristen kommen und entsprechend günstig ist auch Armenien, Georgien auch, aber Armenien definitiv auch. Ja, und die Leute, also ich sag mal so, wir waren dort auch auf einem Markt oder so, die Leute, die nicht in der Hauptstadt wohnen, sprechen auch kaum Englisch. Das ist mit Händen und Füßen.
Sprecht ihr irgendeine andere Sprache? Russisch?
Nein, also Englisch, Französisch, Spanisch, aber sonst, nee.
Dann also viel mit Händen und Füßen?
Ja, aber es funktioniert erstaunlich. Und die Leute haben jetzt auch nicht versucht, wenn wir was auf dem Markt gekauft haben oder so, das ist spottbillig teilweise. Also gerade wenn man so Obst oder Gemüse kauft, irgendwie Trauben oder Äpfel, das sind Preise. Also da kriegt man dann irgendwie ein Kilo Trauben und dann sagt sie irgendwie, es kostet 20 Cent. Und man denkt sich so, Also die hätte ja auch das Zehnfache sagen können, man hätte es bezahlt, weil man es einfach nicht anders kennt. Aber ja, also es gibt super viel Obst und Gemüse, was sie dort halt echt auch selber anbauen und so, ja.
Nochmal kurz Obst und Gemüse, kurz aufs Essen zurück. Ist das alles sehr fleischlastig oder ist das alles eher Obst und Gemüse, also gemüselastig?
Beides. Also ich bin Vegetarierin und hatte jetzt dort in keinster Weise irgendwelche Probleme, was Gutes zu essen zu finden. Das Gefühl habe, dass die schon oft ist, also ist die Küche sehr einfach, aber die Zutaten sind halt super gut. Und ja, die bauen halt einfach super viel selber an.
Ja. Okay. Ihr seid dann noch eine Nacht, glaube ich, in Armenien geblieben.
Ja.
Ihr seid noch irgendwie in den Bergen gewesen, bevor es dann zurück nach Georgien ging, ne?
Ja. Ja, wir haben, ich wollte das schon länger mal machen. Wir waren in so einem Bubble-Tent, so wie man das halt tatsächlich von Social Media irgendwie kennt. Kennt
man so aus Island oder so, ne? Also ja, Skandinavien, genau. Dass man Nordlichter in so einem, runden Kuppel
zählt. Genau. Ja.
Durchsichtig.
Das war super. Und ich meine, in Deutschland und in der Schweiz und sowas gibt es das ja auch mittlerweile, nur dass man da halt irgendwie 300 Euro die Nacht zahlt und wir haben halt so 80 oder so gezahlt. Ja, das war super cool. Ja. Genau.
Und ich stelle mir das irgendwie vor, also so stelle ich es mir zumindest vor, wahrscheinlich wahnsinnig dunkel, wenig Lichtverschmutzung.
Ja.
Und sehr natürlich.
Ja, genau. Morgens sind dann die Kühe da vorbeigelaufen.
Ja.
Schon sehr speziell, ja, genau.
Und ich sag, du hast jetzt 80 Euro gesagt für die Nacht, du hast auch, glaube ich, 150 für das Fünf-Sterne-Hotel genannt.
Mhm.
Vielleicht auch ein ganz guter Moment, um mal so grundsätzlich über Preise zu sprechen. Bevor wir jetzt gleich zurück nach Georgien gehen und wir so ein bisschen über die letzten Nächte sprechen. Preis-Leistungs-Verhältnis, was kostet sowas? Ihr wart 14 Tage, glaube ich, unterwegs?
Ja, 2 Wochen. Also ich habe jetzt keine genaue Zahl für die Reise insgesamt gerade parat, aber wir haben für die Flüge ungefähr 500 Euro gezahlt, also mit Gepäck und allem. Und Übernachtung war zwischen 25 und 145 Euro alles dabei. Aber es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich spitze. Also auch in Armenien zum Beispiel, wir hatten ein Hotel, das hat keine 60 Euro die Nacht gekostet, inklusive Frühstück wohlgemerkt. Das war super neu und also Preis-Leistung super, wirklich. Auch essen gehen, man merkt einfach, dass es ja deutlich günstiger ist. Ja.
Was kostet essen gehen so?
Also man kann für 20 Euro zu zweit auf jeden Fall gut essen gehen.
Okay, wenn ich jetzt so hochrechne, was du jetzt gesagt hast, 1.500 bis 2.000 Euro für 2 Wochen inklusive Auto?
Ja, das kommt ungefähr hin.
Für 2 Personen?
Ja.
All Inkel, das ist eigentlich echt ein guter Preis.
Ja, vor allen Dingen, man kann halt auch, also wenn man gut frühstückt im Hotel und dann sich mittags irgendwie ein Brot und irgendwie noch, was weiß ich, Obst oder so kauft, da kann man echt günstig unterwegs sein auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ein Land, wo man mit einem nicht riesigen Budget viel, sehr, sehr viel daraus machen kann und auch 2 Länder, wo man auch, wenn man wirklich budgetmäßig nicht viel zur Verfügung hat, wirklich eine richtig gute Zeit haben kann. Ja, also auch als Backpacker super.
Ja. Also ich glaube, von dem, was du jetzt gesagt hast, man kann ja auch so viel ist so abwechslungsreich. Ne? Du kannst ja, wenn du da am Schwarzen Meer, Las Vegas, Party, Strand, kannst du machen. Du hast aber auch, du hast jetzt Wandern, Gletscher, Steppe, Reiten. Ja. Also man kann halt eben auch das haben. Und in diesen Städten kann man halt eben auch das, was halt eine Stadt halt eben ausmacht. So Kultur, Essen gehen, Restaurants, Cafés. Eine gute Abwechslung.
Ja, voll. Also super abwechslungsreich.
Ja, okay. Ihr seid dann zurück nach Georgien. Ihr wart vier Tage in Armenien?
Ja, genau.
Und dann seid ihr zurück nach Georgien. Was habt ihr da gemacht?
Wir sind dann noch in die Weinregion Georgiens. Waren dort auf dem familienbetriebenen Weingut. Das war super schön. Die haben auch einfach auf ihr Weingut, da hatten sie noch ein bisschen Platz und haben da so kleine Cabins hingestellt. Also wie so kleine Tiny Houses im Prinzip. Und ja, auch das super schön. Irgendwie 60 Euro die Nacht mit Frühstück. Wir haben dann dort auch noch natürlich ein Wine Tasting gemacht, da die den Wein noch nach so einer alten georgischen Tradition herstellen, die genau, das ist ganz anders als in Deutschland zum Beispiel. Und ja, haben dort dann auch tatsächlich ein russisches Pärchen kennengelernt. Das war auch sehr interessant, weil man dann doch nach vielen Gläsern Wein irgendwie ins Gespräch kommt und das eine von vielen russischen Familien oder Teil der Familie war, die halt aus Russland geflohen sind, gibt's viele aktuell in Georgien und Armenien.
Die jetzt nach dem Krieg ausgewandert sind,
genau,
beziehungsweise geflohen sind.
Wir waren da am Anfang erst sehr vorsichtig, weil das ja dann schon auch, ich habe in Deutschland nicht viele Berührungspunkte mit russischen Leuten und wir waren da erstmal so ein bisschen zurückhaltend, aber wie gesagt, dann nach irgendwie einigen Gläsern Wein sprudelte das doch dann schon auch aus denen raus. Und das war sehr interessant, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der wirklich also russisch ist, aus Russland geflohen ist, weil gesagt hat, ich kann das nicht mehr.
Also russlandkritische Menschen gibt's ja, hört man ja wenig. Man hört ja eigentlich immer nur die russische Seite, die Propagandaseite.
Ja.
Und was ist da so die Stimmung gewesen? Was haben die dann so gesagt?
Also zum einen, dass sie das nicht mehr können und dass ihnen klar war, sie gehen jetzt. Zum anderen, dass sie, wenn die Lage so bleibt, auf jeden Fall erstmal nicht mehr zurück können. Und auch, dass das ein Thema ist, was ihre Familien spaltet. Also, dass sie nicht zum Beispiel mit dem Vater, also er hieß Alex und war mit seiner Ehefrau dort und nur Alex konnte Englisch. Also wir haben im Prinzip nur mit ihm auf Englisch geredet und er hat für seine Frau, also Ehefrau und seine Mutter übersetzt. Und er kann mit seinem Vater zum Beispiel ja gar nicht drüber sprechen, weil wenn er was Russlandkritisches sagt, dann sagt sein Vater immer nur, das stimmt nicht. Und da ist dann keine Gesprächsbasis mehr. Und die zwei sind eben gegangen aus Russland, sind dann nach Batumi. Und dort ist wohl auch eine relativ große so russische Community, aber eben russlandkritische russische Community. Und ja, es war sehr interessant, mal sich mit jemandem so zu unterhalten.
Mal eine andere Blickweise auch zu hören, ne?
Ja, genau.
Die Weinregion, in der ihr wart, gilt als eine der ältesten Weingebiete der Welt. Über 8000 Jahre alt.
Ja, Cachetien.
Da wurden wohl die ersten Weine irgendwie traditionell hergestellt.
In so riesen Bottichen.
Ja.
Den kann man doch mal fast drin schwimmen, die sind riesig.
Und wie schmeckt der Wein?
Gut, anders auf jeden Fall.
Aber? Da war ein Aber drin.
Ja, nee, anders als, sag ich mal, jetzt so ein deutscher Riesling oder so. Doch, also schmeckt auf jeden Fall gut, aber definitiv, also die Weine auf dem Weingut, die haben, wie könnte man das sagen, die haben mehr Charakter auf jeden Fall. Auch wenn es zum Beispiel Weißwein ist, schmeckt ganz anders. Ja.
Okay.
Aber die sind auch, also die importieren nach Peking, nach in die USA, nach Taiwan, also die sind international exportiert, dieses Weingut.
Ja, okay.
Die sind sehr bekannt.
Ja. Ich glaube, ich habe noch nie georgischen Wein getrunken. Bewusst, weiß ich nicht. Deswegen keine Berührungspunkte. Und dann seid ihr weiter in die Hauptstadt, glaube ich.
Ja,
und da ist auch eure Reise geendet. Seid ihr von da aus wieder rausgeflogen oder seid ihr zurück?
Wir sind von da aus noch nach Kutaisi geflogen, aber das war nur sozusagen nochmal eine Übergangsnacht, genau. Ja, wir waren noch zwei Nächte eben in Tiflis und unfassbare Stadt. Also definitiv in meinen Top 5 der coolsten Städte, in denen ich je war.
Aha.
Ja, also die Menschen sind super nett, die Stadt hat super viel zu bieten. Also kulturell, aber auch von der Architektur. Es gibt super Essen. Hat uns wirklich richtig, richtig gut gefallen.
Was habt ihr da so unternommen? Ihr wart nämlich 2 Nächte dort, ne? Ihr wart 3 Tage dort.
Also wir haben dann es tatsächlich noch geschafft, den Freund von meinem Mann zu treffen, der eben in Tiflis
wohnt. Ach ja, das war ja der eigentliche Grund, warum wir...
Genau. Dass wir waren in einer Banksy-Ausstellung. Dort wird ein richtig cooles Museum. Dann waren wir noch so ein bisschen auf Sightseeing-Tour. Es gibt so eine alte Burgruine über der Stadt. In Deutschland undenkbar, da ist nichts abgesperrt. Man kann da, läuft da auf irgendwelchen Mauern entlang und nebendran geht es irgendwie so 4 Meter runter. Aber man hat einen super tollen Blick über die Stadt. Dann in der Stadt gibt es total viele schöne alte Häuser. Es gibt auch ein Viertel, was so jetzt gerade alles so modernisiert wurde und alles so ein bisschen, sag ich mal, rausgeputzt wurde. Das war auch ganz nett. Und dann gibt es noch so ein bisschen, ja, also Tiflis ist schon auch so ein bisschen hip. Da hat man dann schon auch mehr Touristen und man kann mal einen guten Kaffee trinken. Ist in Georgien auch nicht immer so einfach. Es gibt zum Beispiel kein Starbucks in Georgien. Nicht, dass die jetzt besonders guten Kaffee machen, aber die Kaffeekultur ist außer in Tiflis noch nicht so richtig angekommen. Also es ist richtig schwierig, guten Kaffee aus einer Siebträgermaschine zu finden. Aber in Tiflis, da geht das.
Ja. Da also gibt es einen Flat White.
Ja, aber sonst halt gar nicht. Also wirklich gar nicht. Das ist, ja,
das muss ich ja sagen. Instant-Kaffee. Ich bin ja dann auch, wenn ich so lange unterwegs bin und dann endlich mal wieder ein Flat White trinken kann, ist immer so, oh Gott im Himmel. Ja.
Ja. Ja, also außerhalb von Tiflis ist nicht mit Flat White, definitiv nicht. Da muss man schon echt danach suchen. Das ist echt, man denkt immer, das ist mittlerweile irgendwie überall angekommen, aber nein.
Nee, aber das weiß ich, dass es nicht überall angekommen ist, aber das ist, aber es hört sich schon nach einer sehr, sehr modernen Stadt, die modernste Stadt an.
Auf jeden
der Reise,
Fall,
ne?
Ja.
Viele Neubauten.
Ja, und ja, auch sehr, ja, hip einfach. Also man merkt, da sind auch die Touristen und Tiflis ist auch deutlich teurer als der Rest.
Aber ihr habt einen Haarschnitt für 10 Euro gehabt, ne? Also es
ja,
ist also
ich hab mir die Haare schneiden lassen.
Ach, du hast dir die Haare schneiden lassen. Ja. Ich hab gesagt, dein Mann hätte sich die Haare schneiden lassen. Du hast sie für 10 Euro.
Der würde das nicht machen, da jemanden dran zu lassen, den er nicht kennt. Der hat seine Standardfriseurin. Nee, ich habe gedacht, ach, wenn ich jetzt schon mal hier bin und ich sehe das in Deutschland immer nicht so richtig ein, da irgendwie 80 Euro zu zahlen fürs Spitzenschneiden und dann haben wir da in Tiflis, dann gab es da irgendwie so einen Friseur und dann hat er irgendwie gemeint, das kostet 10 Euro, wenn er mir die Haare schneidet. Und ich so, ja klar, mach ich. Der konnte nicht so richtig gut Englisch, aber ich hab dann so, ja, hier so. Hm. Und dann hat das toll gemacht. Der hat sich richtig Mühe gegeben und wir haben ihm dann halt irgendwie 15 Euro gegeben und der war happy, ich war happy, es war super.
Mega. Ja. Ich hätte jetzt bei 10 Euro gedacht, dass es ein Männerhaarschnitt, ein trockener Männer, kurzer Haarschnitt ist.
Nee. Ja. Mit Waschen
das ist wirklich
und Föhn,
günstig.
Alles.
Das ist wirklich sehr, sehr günstig.
Ja.
Krass. Ihr seid dann nochmal raus, ne? Eine Nacht irgendwo?
Wir sind dann auf einem anderen Weingut gewesen? Genau, wir waren dann die letzte Nacht nochmal in der Nähe von Kutaisi nochmal auf einem Weingut. Hatten ein riesen Zimmer. Also das Zimmer hatte so 50 Quadratmeter oder so. So richtig cool, nochmal so zum letzte Nacht so abschalten und es gab einen Pool und eine Sauna. Und ja, eben, das war auch so ein Weingut, die ihren eigenen Wein machen. Also das zieht sich in Georgien da so durch, dass man echt viele Weingüter hat. Und ja, genau, da haben wir dann die letzte Nacht nochmal genossen, konnten nochmal im Pool schwimmen, weil es noch relativ warm war. Und die haben so eine Sauna direkt am Pool gehabt, das war super nett. Genau, und dann mussten wir auch schon wieder zurück.
Ja, 14 Tage schnell um, eine Stunde für 14 Tage gebraucht. Ich fand das super interessant. Also vor allem finde ich halt, also zumindest habe ich das irgendjemand, wenn man genau zugehört hat, diese abwechslungsreiche Landschaft und wie viel es halt eben halt auch bietet.
Ja, also sehr, man kann cool. Strand und Bergurlaub und Wandern und Städtetrip in einem, dann ist
würdest du sagen, 14 Tage reicht oder lieber ein bisschen, sogar ein bisschen mehr oder hätten 10 Tage es auch gemacht?
Also, wenn man nur Georgien macht, würde ich sagen, man kriegt das auch in 10 Tagen hin. Aber wir haben auch vieles nicht gesehen. Also es gibt auch noch teilweise so Klöster, die nahe an der russischen Grenze sind. Da waren wir auch angesichts der geopolitischen Situation dann nicht. 14 Tage ist, denke ich, ein super Zeitraum und auch was machbar ist, so als normal arbeitender Mensch. Mhm. Genau, wenn man mehr Zeit hat, ist natürlich nochmal super entspannter. Aber so 2-3 Wochen ist, denke ich, perfekt.
Okay. Ja. Cool. Wenn du jetzt nicht im Allradfahrzeug durch Georgien und Armenien fährst, was machst du dann? Den Off-the-Path-Podcast hörst?
Ach so. Sonst arbeite ich in einer Notarkanzlei und turne nebenher noch so ein bisschen.
Okay. Cool, und das ist einfach nur eine ganz normale Reise gewesen. Ich finde das total cool. Du hast den Aufruf gehört und dich gemeldet und das Formular ausgefüllt und eine sehr, sehr tolle, spannende Folge mitgebracht. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir, dass ich da sein durfte.
Bis bald. Ich bin gespannt auf die nächste Reise. Ja. Sprechen wir nochmal.
Ich auch. Alles klar. Also. Tschüss.
Ciao. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Nächste Woche geht's spannend weiter. Wenn du es noch nicht gemacht haben solltest, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dir ganz kurz ein paar Sekunden Zeit nimmst, den Kanal, also den Podcast auf der Plattform deiner Wahl einmal abonnierst, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Und wenn du uns Feedback geben würdest, sag uns, was dir gefallen hat. Sag uns, was dir nicht gefallen hat. Was konntest du mitnehmen? Was wirst du nachmachen? All diese Dinge interessieren uns wirklich wahnsinnig, denn nur so können wir den Podcast besser machen. Und wenn er dir wirklich ganz besonders gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast mit anderen Menschen teilst, die vielleicht auch davon profitieren können. Danke, viele Grüße und bis nächste Woche. Tschüss.